Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt.
Jo, halli, hallo und grüezi, sage ich heute. Und ihr ahnt schon, wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, es geht heute in die schöne Schweiz. Und zwar nach Zürich. Und ich glaube, bei den meisten klingeln jetzt schon die Alarmglöckchen in positiver Art und Weise. Er lacht schon im Hintergrund. Wir haben heute Jörg Buckmann am Start. Hi Jörg, schön, dass du da bist.
Ja, da muss ich ja auch Grüezi sagen. Ja, Grüezi und Sali, lieber Gero. Ja, ich freue mich, bei dir zu Gast sein zu dürfen.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass du heute hier mit dabei bist. Denn klar, wir kennen uns schon lange. Und es gibt nicht viele Kollegen, die so viel profundes Fachwissen mit einer so humorvollen Art und Weise verbinden, wie du das machst, lieber Jörg. Da wird mir auch jeder und jeder zustimmen, der die dich kennt. Das ist echt klasse.
Also das sollte es auf Krankenschein geben, solche Worte. Und ich bin froh, kann ich die dann auch immer wieder abhören nachher, oder?
Ja. Ich schreibe dir danach einfach noch ein paar Komplimente hinten drauf.
Ja, gerne. Genau. Ja.
Ja, wie sieht's aus in der Schweiz? Was macht das Geschäft? Man muss vielleicht einmal sagen, vielleicht hört ja sogar jemand zu, der dich nicht kennt. Stell dich doch einmal bitte ganz kurz vor.
Ja, sehr gern. Und ich glaube, viele kennen mich nicht. Ich bin ja auch schon, wenn ich da in den Spiegel schaue, ein bisschen, ich hoffe, in Würde ergraut. Also da merke ich schon, in der HR-Suppe kommen da viele junge, gute Typen und Typinnen nach. Ich bin etwas über 50 Jahre jung, muss ich immer wieder auch schmunzeln, dass die Zeit so vergeht. Ich war den größten Teil meines Lebens war ich angestellt. Ich bin so gegen Ende 20 ins HR gerutscht per Zufall, habe da unglaublich viel Freude erhalten. Dann war ich lange bei der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn. Dann 7 Jahre habe ich das Personalmanagement der Verkehrsbetriebe in Zürich geleitet und dort, spätestens dort, meine Leidenschaft für Arbeitgebermarketing und Kommunikation, würde ich vielleicht sogar sagen, entdeckt und habe dann den Schritt vor 5,5 Jahren in die Selbstständigkeit gemacht und mache jetzt, ich würde mal sagen, Achtung, Neidalarm. Ich würde mal sagen, zu 90% mache ich wirklich das, was mir Spaß macht. Und das ist doch schon eine verdammt hohe Quote, würde ich mal sagen. Also dementsprechend geht's mir auch gut. Ich bin im schönen Zürich zu Hause, eine tolle Stadt. Corona ist bald vorbei, also ich bin ein glücklicher Mensch.
Das hört sich gut an. Ja, und wer sich mehr über dich informieren möchte, der kann natürlich auf deine Webseite, deinen Blog buckmanngewinnt.ch gehen. Das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Da findet man viel spannende Themen, denn du bist natürlich jetzt als One-Man-Show unterwegs. Wir haben uns da auch vor einiger Zeit schon mal drüber unterhalten. Hast damals gesagt, na gut. Was erstmal klar war, am Anfang waren dann die Aufträge etwas kleiner, waren vielleicht kleinere Unternehmen, aber nicht minder spannend, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und wenn man bei dir so ein bisschen auf dem Blog rumschaut, dann findet man auch viele spannende Themen auf jeden Fall. Ein Thema, was ich naturgemäß sehr, sehr interessant fand, was auch sehr gut zu unserem Format hier heute passt, nämlich Podcast, das ist der sogenannte Jobcast. Was ist da passiert? Kann man bei dir nachlesen, aber aus deinem eigenen Mund hört sich die Geschichte wahrscheinlich jetzt noch viel spannender an.
Ja.
Was ist da gelaufen?
Also das, muss ich wirklich schmunzeln, wenn ich daran denke, weil ich glaube, ich bin bei all den Themen, die ich bespiele, die mir Freude machen, die ich aufgreife und vielleicht dann auch herumposaune, bin ich meistens nicht der Erste. Also ich bin auch jetzt bei diesem Podcast-Thema bin ich relativ spät auf den Zug aufgesprungen, wobei eigentlich meine Grunderfahrung, die ist irgendwo entstanden. Ich denke, als ich vielleicht so um die 10 Jahre alt war, mag ich mich gut erinnern, da habe ich immer zu Beginn dann noch heimlich im Bett habe ich Hörspiele gehört.
Winnetou habe ich immer gehört. Auf Schalke.
Du hast, ich bin gerade direkt mit Hertram eingestiegen, mit Kommissar Beck von Mai Sjöwall und Per Wallö. Weil das, ich habe dann auch immer schlecht geschlafen, aber das war unglaublich.
Das war's
wert. Ja, das war es wert, ja. Genau. Ja, nein, Winnetou habe ich ausgelassen. Ich war fasziniert damals von diesen Hörspielen, bin dran geblieben, vielleicht wie sonst nur an einem guten Buch, aber irgendwo Film, würde ich fast sagen, kommt da gar nicht hin. Und das war's dann mal. Und dann ist da die quasi das Revival der Hörspiele, kann man ja fast schon sagen, gekommen mit Podcast. Und ich war lange immer ein Videofan, bin ich immer noch, also Video im Personalmarketing. Und irgendwo dann über die Podcast wie deiner bin ich da plötzlich auf den Geschmack gekommen, habe begonnen auch unterwegs dann Mordlust höre ich da immer da von ARD und ZDF und habe mir nicht viel dabei gedacht und dann war ich, das Schlüsselerlebnis war, dass ich Mittagessen war mit einem guten Freund jetzt, mit dem Radiomoderator Marc Jäcki aus Zürich und da sind wir da plötzlich auf das Thema Podcast gestoßen, der brennt dafür, das ist wirklich ein Radiojournalist mit jahrzehntelanger Erfahrung und plötzlich habe ich mir gedacht, wie könnte man das denn nutzen, jetzt nicht nur um da das Fachpublikum, wie bei deinem Blog, zu bespielen, sondern eben auch, um da, wie ich das so gerne nenne, Bilder oder ohne Bilder, Bilder in die Hirnwindungen der Talente zu bringen. Mhm. Und so ist das entstanden mit diesem Jobcast, das ist ein Format, dass es einerseits in einer längeren Version gibt, wo dann wirklich auch mit Geräuschen und solchen Elementen so richtige Geschichten erzählt werden, die man in Stelleninserate oder eben auch vor allem dann in die Webseite einbauen kann. Da haben wir so ein Kurzformat entwickelt, das an, wie soll ich das sagen, an Banalität fast nicht mehr zu überbieten. Das sind einfach 5 Fragen an die vorgesetzte Person. Und daraus entsteht dann ein 3-4-minütiger Podcast, der quasi als Seitenwagen für das Stelleninserat gedacht ist. Und das sind 2 Anwendungen, die wir jetzt da mehr so nebenbei, also ich, das ist jetzt nicht etwas, das mir da viel Geld in die Kassen spült, aber irgendwie macht es mir riesig Spaß. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Grundprinzip, wie ich lebe. Ich bin, darum habe ich das vorhin mit dem Alter gesagt, fühle mich eigentlich so wie ein, eher noch so wie ein, ja, ein Teenager, neugierig und was es da so gibt. Gewisse Dinge verstehe ich zwar nicht mehr so ganz, so TikTok und so, da bin ich ein bisschen abgehängt, aber so Podcast, das geht gerade noch so in meinem Alter.
Hat noch die Kurve bekommen, hervorragend.
Ja, genau, ja, ich finde das einfach spannend. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit Videos, ist das halt in der Produktion schon erfrischend einfach, schneller und auch kostengünstiger. Und bin ein bisschen erstaunt, dass das noch nicht häufiger auch für das klassische Personalmarketing verwendet wird.
Also ja, ich bin mal gespannt,
Potenzial, ja,
wie sich die Dinge so entwickeln werden. Mhm. Im Grunde genommen hast du ja eben auch den Unterschied zwischen B2B-Geschichten, so wie ich sie mache. Es ist ja immer sozusagen an die Szene selbst gerichtet, versus B2C, also wirklich an die Endabnehmer, Leute, Menschen, die sich dann vielleicht tatsächlich bewerben wollen, wie das eigentlich aussieht. Und ich glaube, dass in diesem B2C-Kontext, also wo sich Unternehmen direkt an BewerberInnen wenden, noch ganz, ganz viel passieren wird.
Ja.
Da ist für mich auch die spannende Frage, Video, da geht ja eigentlich noch viel mehr oder was ist dann eigentlich mit Streaming, Fernsehformaten, da haben wir gestern gerade noch im Team drauf rumgedacht. Natürlich ist immer das Problem der irrsinnigen Streuverluste, aber wenn man Arbeitgeber hat, die sehr gleichmäßig verteilt Filialen in einem Land haben und sozusagen überall das gleiche Jobprofil suchen, da könnte es dann wiederum doch Sinn machen. Ne? Da kommen einem ja sofort so Bilder in den Kopf. Und
ja, genau.
Ja, die Jobcast-Idee ist natürlich so ähnlich. Auf deinem Blog, tolles Beispiel, FMA ist das Unternehmen. anhand dessen, dass da dargestellt wird, verlinke ich auch mal direkt sozusagen den Artikel, dann kann sich jeder selbst einen Überblick verschaffen. Glaubst du denn, dass man damit so einen richtigen Trend lostreten kann? Das ist jetzt ja ein Beispiel, aber hast du vielleicht noch weitere in petto, in der Mache?
Ja, habe ich, ja. Wobei, also bevor ich dann jetzt dann vor lauter Begeisterung da mich in die Beispiele vergaloppiere, ich glaube noch nicht so recht daran, dass da wirklich ein großer, flächendeckender Trend passiert. Also ich bin nicht ganz so sicher, ob das einfach eine vielleicht größer werdende Nische bleibt oder nicht, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen und sehr gerne eines Besseren belehren. Was meine bisherigen Erfahrungen jetzt mit diesem Jobcast ist oder sind, ist der Punkt, dass das vor allem extrem gut im Moment, weil es halt noch wenig bekannt ist, funktioniert bei Unternehmen oder wie im Fall der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, also dieser FMA, die du genannt hast, dass das sehr gut funktioniert, je stärker das Unternehmen in der Stereotypen-Schublade steckt. Also ich würde mal sagen, im Moment ist es vor allem ideal oder fast schon prädestiniert für Unternehmen, die man entweder nicht kennt, die so vielleicht ein bisschen noch über andere Kanäle Wirkung erzielen können. Ich glaube aber vor allem ist es spannend für Unternehmen, die man schon kennt, die aber da als nicht wahnsinnig innovativ gelten. Und ich glaube, da kann man allein durch die Wahl eben dieses Kommunikationsmittels kann man da sehr viel bewirken. Das zeigen auch die Feedbacks. Ich habe zum Beispiel ein zweiter Kunde ist eine Behörde, also der Schweizer Eidgenossenschaft, also der Bund. Die haben zwei Stellen jetzt schon so geschaltet und die haben mir tatsächlich Feedback gegeben, dass sie sogar zwei Anstellungen von Informatikern gehabt hätten, die sich darauf bezogen hätten und gesagt haben, dass die Bewerbung nur deshalb gegangen sei. Also das klingt jetzt ein bisschen Marketing-Sprech. Ich konnte es auch nicht glauben, habe mich wirklich rückversichert. Also jetzt muss natürlich dann auch noch das stimmen, wenn man dann dort anfängt zu arbeiten, ist klar. Aber das Beispiel dieser Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein oder, und das wäre vielleicht auch ein Fall für die Shownotes, ich hatte das Glück, dass man mich gefragt hat, ob ich eine Pfarrerstelle mithelfen könnte zu besetzen. Und das war natürlich vom Allerfeinsten. Da lacht natürlich jedes Personalmarketer-Herz, weil man da natürlich mit unglaublich vielen Worten auch spielen kann. Und da haben wir auch einen Podcast integriert und haben dann das auch PR-mäßig auf den Punkt gebracht, dass wir gesagt haben, dass die reformierte Kirche in Langenthal, heißt diese kleine Stadt zwischen Zürich und Bern, dass die über Spotify einen Pfarrer sucht. Und das hat ein unglaubliches Medienecho bis, ich glaube, die FAZ hat darüber noch berichtet, ausgelöst. Das zeigt eben doch, dass man halt mit diesem noch eher wenig bekannten Instrument im Recruiting doch einiges an Aufmerksamkeit gewinnen kann und sehr, sehr viel Goodwill bei den Leuten, die sich dafür, also für die Stelle oder für den Arbeitgeber interessieren. Also sehr gute erste Erfahrungen. Es ist wirklich auch vom Aufwand her sehr überschaubar, aber die abgesehen von den Avantgardisten und den Firmen, den Großen auch, die das ja mittlerweile sehr, sehr professionell machen, das ganze Personalmarketing, bezweifle ich ein bisschen, ob da jetzt da die breite Masse an KMUs oder so drauf anspringt. Ich glaube, Wenn du die Inserate-Landschaft anschaust, Gero, dann wirst du da wahrscheinlich nicht viel anders feststellen als noch vor 10 Jahren.
Ja, aber da interessiert mich ja mal deine Meinung. Ich tröte mal kurz meine raus. Bei der breiten Masse der Mittelstandsunternehmen habe ich das Gefühl, dass an denen bestimmte Entwicklungen ja nahezu vorbeigehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich erahnen, was die Mixtur aus zunehmender Digitalisierung und einer entsprechend abnehmenden Menge von arbeitsfähigen Menschen auf Basis der Demografieentwicklung, was das wirklich zu bedeuten hat, wenn man keine Brand hat und nicht bekannt ist. Da mache ich mir eher Sorgen drum. Oder wie schaust du dahin? Vielleicht kann man ja auch die Meinung haben, ey, die brauchen das gar nicht. Die kommen auch so an die Leute ran. Aber ich glaube das nicht.
Glaube ich nicht. Ja, ich glaube das auch nicht. Aber komischerweise glaube ich jetzt auch nicht, dass da diese Erkenntnis-Tsunami, dass der da jetzt losgetreten wird, weil ich meine, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei, das hat man irgendwie vor 10 Jahren schon gesagt, die müssten doch jetzt langsam genug Pain haben, um da was zu machen. Also ich glaube, die nächsten 2, 3, 4 Jahre, ich glaube, das wird so ein bisschen weitergehen wie bisher, was die Erkenntnis eben dieser Unternehmen betrifft. Und mir soll es recht sein, ja, wenn es noch genug zu tun gibt.
Also es ist ja auch bei Weitem nicht so, dass alle weiterhin den Dornröschen schlafen.
Absolut.
Aber es ist eben auch nicht so, dass die breite Masse jetzt mit Werf und Energie und Power versucht, neue Wege des Personalmarketings und des Recruitings zu entdecken. Meine persönliche These ist, wir stehen eigentlich direkt an diesem Tipping Point und alles, was in den 10 Jahren hiervor so passiert ist, das ist ja eine langsame Bewegung dahin gewesen. Ich glaube, dass Corona schon einige wachgerüttelt hat. Das sieht man auch daran, dass weiterhin ja in das Thema investiert wird. Anders als 2009 bei der letzten Krise, wo im Employer Branding erstmal ein Jahr lang gar nichts mehr ging. Und Recruiting, das ist ja diesmal gar nicht der Fall. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht noch ein Satz aus meiner Sicht zu diesem ganzen Podcast, Jobcast-Thema. Was ich daran auch cool finde, ist, das kann ich mir so wunderbar in unterschiedlichen Formaten vorstellen. Du hast vielleicht die Langfolge für die, die sich wirklich, was weiß ich, eine Viertelstunde was anhören wollen und wirklich interessiert sind. Du kannst eine Kurzfolge machen, 2, 3 Minuten, wenn sie professionell gemacht ist, möglicherweise sogar mit Radio verbinden. Und du könntest so eine Art Pre-Roll-Ad draus schneiden, ganz kurz, 20, 30 Sekunden, den du in geeignete Podcasts einfach als Pre-Roll-Ad mit einbaust. Natürlich musst du das dann bezahlen. Das kann man natürlich, wenn man eine gute Folge aufgenommen hat, aus der einen großen Langfolge alles herausdestillieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten, glaube ich.
Coole Idee, ja. Also die letzte hatte ich gar nicht im Kopf. Vielen Dank, werde ich für teuer Geld übernehmen.
Bitteschön, kannst mir ja mein Eis ausgeben. Spaß beiseite. Ich glaube, wird höchste Zeit. Achso, guck mal, haben wir gar nicht drüber gesprochen, frage ich jetzt.
Über Eis oder?
Schreibst du, nee, genau, ich arbeite auf das Eis hin und frage dich jetzt, schreibst du denn gerade wieder an einem Buch?
Das ist ein schwieriges Thema, das du ansprichst. Deshalb, weil ich ein bisschen frustriert bin. Ideen hätte ich. Ich träume übrigens von einem Kriminal, also von einem Krimi. Da würde auch dann ein Personalchef, das ist jetzt kein Witz, weil das die grobe Idee habe ich, ein Personalchef elendiglichst niedergemetzelt, von einem Sniper erschossen, das so, aber ist wahnsinnig zeitaufwendig und das mit dem Krimi schaffe ich nicht, das habe ich gemerkt in meiner, parallel zu meinem Job. Und ja, auch ein Fachbuch ist leider noch nicht in Arbeit, weil ich, und das sage ich dann das Schöne, weil ich wirklich Arbeit habe ohne Ende, und das schiebe ich dann immer ein bisschen vor mir her, mhm, und der Kunde geht vor, und das, aber es ärgert mich, weil das ist fast schon ein sinnliches Erlebnis, da über Monate an so einem Buch zu arbeiten, und dann dieser Moment, wenn es dann in den Händen liegt, das ist schon toll, ja, und das vermisse ich. Also
ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an deine Vernissage. Das ist schon lange her, bestimmt 7 Jahre oder so. Da gab es in Zürich einen sehr, sehr denkwürdigen Abend. Henna Knabenreich war damals, glaube ich, auch mitbeteiligt, wenn ich mich richtig erinnere.
So ist das, ja. Es war, ich glaube, Florian Schroth und wer nachher, ja, genau.
Das war lustig. Lass uns mal, ja, noch mal ein bisschen ins Inhaltliche kommen. Und zwar, ja, in Deutschland ist ja eine Riesendiskussion gerade rund um das Thema Gehaltstransparenz oder auch Lohntransparenz. Mhm. Kununu hat schon länger Gehaltsbänder mit drin in den Informationen, ob die Unternehmen das jetzt wollen oder nicht. Mhm. Und StepStone hat vor wenigen Wochen, ich glaube, es ist 8 Wochen her oder so, auch angefangen, in den Stellenanzeigen Gehaltsbandinformationen zuzusteuern, weil StepStone ja über umfangreiche Daten über Gehalt.de verfügt. Die gehören ja auch zur StepStone-Gruppe. Und was hältst du davon? Und vor allen Dingen interessiert mich auch, wie sieht es denn bei euch in der Schweiz aus? Ist das eine Diskussion? Findet das statt? Wie ist da die Haltung dazu?
Also du fragst quasi jemand aus dem Urland des Bankgeheimnisses.
Richtig, darfst du natürlich nichts zu sagen.
Ja, genau. Also ist natürlich bei uns ganz, ganz ähnlich wie bei euch. Also ich nenne es mal höflich, größtmögliche Zurückhaltung immer noch. Es gibt da eine Handvoll Arbeitgeber, die das schon länger machen. Und das Spannende ist ja, wenn du mit denen sprichst, mit den Personalverantwortlichen, die machen durchs Band sehr gute Erfahrungen damit, was eigentlich auch nicht überrascht, weil man nichts anderes als eines der größten Informationsbedürfnisse der Zielgruppen befriedigt. Also insofern ist es schon erstaunlich, dass da nicht mehr Bewegung drin ist. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass so sanft jetzt, du fragst nach der Schweiz, ein bisschen was geht. Also für gewisse Berufsgruppen sind wohl jetzt auch die Swisscom und die Schweizerische Bundesbahn, also mit die größten Arbeitgeber hier dran, da diese Transparenz herzustellen. Trotzdem glaube ich, wird's da noch eine Zeit dauern, und ich ärgere mich maßlos, dass das, dass da nicht mehr Bewegung drin ist. Erstens aus Personalmarketing-Sicht, eben alle interessiert das. Nur wir Personaler haben, habe ich manchmal den Eindruck, das Gefühl, die Leute müssten kommen wegen, weiß auch nicht, wegen dem Teppich oder dem Kaffee oder sonst was. Das ist doch legitim, dass ich wissen will, wie viel, dass ich in etwa verdiene, ob ich da bei einem Wechsel vielleicht sogar mich gedanklich fit machen muss, dass es da zurückgeht. Also das verstehe ich von diesem Aspekt her nicht. Und dann ärgert es mich maßlos deshalb, weil es aus meiner Sicht eines der Elemente für die Lohnungleichheit ist, weil halt doch, auch wenn ich da jetzt ein bisschen schwarz-weiß und in dieser Geschlechterstereotypen-Schublade drinstecke, aber ich glaube halt schon, dass wir Männer unverfrorener sind, wenn es um den Lohnpoker geht. Und ich verstehe nicht, warum man da diesen Lohnpoker, also wie viel hättest du dann gern, was stellst du dir vor und sag mal was, oder? Dabei wissen wir ja als ausschreibendes Unternehmen, was uns da vorschwebt. Also warum hält man diese Information zurück? Das verstehe ich bis heute nicht, und ich ärgere mich auch immer stärker darüber, weil ich das einfach unglaublich arrogant finde. Und in der Schweiz ist es so, dass ich mich besonders noch aufrege über die öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. Ich finde das eine, sanft eine Schweinerei, dass man für ganz viel Geld von mir aus zu Recht, Gleichstellungsbüros überall, jede Stadt, jedes Dorf, jeder Kanton, jede Behörde hat Gleichstellungsbüros, die machen alle so gescheite Dinge, aber statt dass die mal vorangehen würden und in ihren ja sehr, sehr starren Lohnbändern da Transparenz schaffen würden, das finde ich wirklich abartig. Und das führt eben dazu, dass man halt immer noch irgendwo da quasi den schwarzen Peter zugespielt kriegt, als Bewerberin oder als Bewerber eine Lohnansage machen will. Und wenn man Glück hat, kommt man zu einem Arbeitgeber, der sagt, ja nein, das du bist mir eigentlich mehr wert von dem, was du mitbringst. Aber ich glaube, es gibt halt schon noch viele, die dann innerlich grinsend den Handschlag annehmen. Also das finde ich vom Gleichstellungsgedanken her und vom Personalmarketing-Gedanken schade, dass da nicht mehr passiert. Ich glaube, es gibt sanfte Bewegung und was du, Gero, gesagt hast, finde ich halt von eben weil ich mich das so ärgert, gut, wenn eigentlich über Firmen wie StepStone da eigentlich, wie soll ich sagen, Druck gemacht wird, indem sie halt dann nicht die Lohnbänder der Firmen reinspielen, sondern so Erfahrungswerte. Und ich als Firma würde spätestens dann sagen, das will ich nicht und dann stelle ich halt lieber gerade die richtigen rein.
Naja, also ich glaube, dass allen Seiten damit sehr gedient wäre. Ne? Das ist auch im Sinne der Selbstselektion. Ne? Bin ich als Kandidat geeignet, ja oder nein? Das Gehalt sicherlich, also wenn nicht Top 1, immer garantiert unter den Top 3 Kriterien. Ich vermute allerdings zu 95% ist es erstmal das erste Kriterium. Ja, bei aller Begeisterung, die ich jetzt auch selber natürlich für Themen wie Purpose, Unternehmenskultur und so weiter teile. Ne? Trotzdem wichtiges Thema. Ja, aber ich sehe das ähnlich wie du. Das geht alles zu langsam und das ist fast so ein bisschen wie mit der Geschichte rund um Diversity und Vielfalt. Ohne Quote geht es wahrscheinlich nicht. Also ohne eine Quote auf Zeit wirst du alte Verhaltensweisen nicht brechen können. Und ich glaube, das ist bei dem Gehaltsthema genau das Gleiche. Ne? Wenn dann nicht Player wie StepStone, Kununu und so weiter anfangen, das einfach zu machen, dann ändert sich da nichts. Schauen wir mal, wir werden es ja noch mitkriegen. Wir sind beide schon in gesegnetem Alter, wie du ja eben schon gesagt hast, aber wir sind jung genug, um das noch mitzuerleben.
Oh ja, ja, genau. Bei unserem Lebenswandel haben wir noch viele Jahrzehnte vor uns, oder?
So sieht's aus. Ne? Gesund geworden. Rock'n'Roll war früher, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Lass uns mal ein bisschen nochmal nach vorne gucken. Was glaubst du denn eigentlich, wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, wie es dir und mir während dieser ganzen Corona-Zeit ergangen ist. Jetzt spreche ich schon in der Vergangenheitsform, obwohl in Deutschland ja noch alles geschlossen ist und so. Ja. Aber wir sehen ja Licht am Ende des Tunnels. Was glaubst du denn, wie sich die Arbeitswelt nach vorne raus so entwickeln wird? Und ich schiebe mal noch direkt mit, kriegen wir eine Neiddiskussion zwischen Blue Collar und White Collar?
Ja, das ist genau das Thema, das mich schon beschäftigt. Ich bin eigentlich erstaunt, dass das nicht schon da ist, diese Neiddiskussion, weil ich, wenn ich die einerseits uns im HR anschaue, aber vor allem auch sonst die in den Medien, da dreht sich ja alles eigentlich um diese, ich weiß nicht, etwa 30% der Menschheit, die so wie du und ich am Schreibtisch ihr Geld verdienen und jetzt da vom Homeoffice aus operieren. Und ich finde, die sind wahnsinnig stark medial, auch wenn du Studien anschaust, dann wird das unter New Work verpackt und so. Und ich bin irgendwo ein bisschen hin und her gerissen, tendiere aber dazu, dass irgendwo, glaube ich, gar nicht so viel ändern wird. Also es wird die Homeoffice oder Remote Worker, wie man das nennen will, das wird sich ein bisschen einpendeln zwischen früher und jetzt. Aber ob da wirklich dann da so, okay, dann haben wir ein bisschen mehr Meetings online, aber ich bin da gar nicht so sicher, ob da wirklich jetzt diese wahnsinnige Umwälzung kommt. Und eben, was du angeschnitten hast mit Neid, das ärgert mich auch ein bisschen. Ich spüre zum Teil schon eine gewisse Arroganz der, ich hätte fast gesagt, der Besserverdienenden oder der Büroarbeiter, nenne ich sie mal, die dann noch, statt dass man einfach denkt, ja schön, kann ich jetzt von zu Hause arbeiten und kann ich vielleicht Familie und Job noch viel besser unter den Hut bringen, dass da sofort wieder die Forderungen laut werden, was man dann an ergonomischem Gerät und so weiter noch alles gerne vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hätte. Ich habe diese Woche eine Studie gelesen, ich weiß nicht, war das von Xing oder wo auch immer, wonach die Büromenschen, die da befragt wurden, wünschen sich viel mehr Homeoffice, aber trotzdem einen eigenen Arbeitsplatz im Büro. Und so diese Wunschkonzerthaltung, ich glaube, die ist gefährlich aus zwei Gründen, weil ich glaube, unsere Welt, die Deutsche, die Schweizer auch, wenn du schaust, was da aus Indien und anderen Schwellenländern, was da für hungrig im Sinn von erfolgshungrig Menschen auf dem Arbeitsmarkt sind, glaube ich, ist diese Erwartungshaltung, diese Sattheit, die wir da haben und auf die Spitze treiben, ausgehend von der, weiß nicht, 35-Stunden-Woche und daneben noch, wenn ich Lust habe im Homeoffice und wenn ich dann trotzdem mal Lust habe fürs Büro, dann ein eigener Arbeitsplatz, ist natürlich jetzt auch sehr überspitzt, das gebe ich zu, aber wenn ich das anschaue mit den Millionen von Menschen, die im Kaufhaus arbeiten, die bei der Polizei arbeiten, die hier gerade jetzt vor meinem Büro die Straße wischen und. Das ist schon eine Zweiklassengesellschaft in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und auf die, ich hätte fast auch gesagt, ein bisschen auf die Rosinen, die man da picken kann. Und ob das mal irgendwo ein bisschen, wie soll ich sagen, eskaliert oder ob die dann auch mal sagen, hey, so geht's nicht, da schaue ich mit, ja, bin ich sehr neugierig, wie das passiert. Ich war auch ein bisschen überrascht, wie viele Kolleginnen und Kollegen vom HR in Branchen und Firmen, die zu einem ganz, ganz großen Teil nicht die Menschen zu Hause lassen konnten, wie die selber dann aber schön brav im Homeoffice blieben, finde ich auch nicht so toll. Ich finde, er hat auch eine
Vorbildfunktion.
Vorbild, ja, genau, danke, eine Vorbildfunktion. Und das ist spannend. Also ich nehme es gelassen. Ich kann mir natürlich auch ein bisschen die Rosinen picken, kann jetzt viel mehr, muss ein bisschen weniger reisen, aber wenn ich dann Lust habe, dann trotzdem. Aber
das ist bei dir spannend, was anderes. Du bist selbstständig, klar, dein eigener Herr, genau, mit allen Risiken, die das mit sich
bringt. Ne?
Absolut. So, also ich habe da eine ähnliche Haltung wie du. Ich finde, das ist dann manchmal fast schon naiv, ja, zu erwarten, dass man zu Hause den ergonomischen Bürostuhl bekommt, ja, aber natürlich das gleiche Modell auch im Büro stehen hat.
Ja, genau.
Und jetzt bin ich ja nicht nur Blogger, Podcaster, sondern bin auch Geschäftsführer und habe da auch aus der Sicht eine Meinung zu. Also da muss man sich schon irgendwie erwachsen verhalten. Und wenn das, wenn die Firma einem Remote Work überhaupt erlaubt, dann kann man sich ja überlegen, ob man seinen Bürostuhl mit nach Hause nimmt und dann, wenn man ins Büro kommt, halt einen anderen Stuhl benutzt, einen einfachen oder umgekehrt. Absolut. Aber dass man keine Doppelausstattung als Belohnung noch oben drauf kriegt, das sollte wohl irgendwie klar sein, finde ich zumindest. Ja. Da vermisse ich manchmal an der einen oder anderen Stelle auch den gesunden Menschenverstand. Absolut. Aber das werden wir beide hier in diesem Podcast nicht lösen können. Auch deshalb, weil uns die Zeit wegrennt. Wir sind schon über 30 Minuten. Es ist wie immer mit dir. Man kommt ins Gespräch, man möchte gar nicht mehr aufhören. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, hast du noch irgendeine Inspirationsquelle, irgendein Buch, eine Zeitschrift, ein Podcast, irgendwas, was du in letzter Zeit so gelesen, gehört, gesehen hast, wo du sagst, ey, das könnte doch für die Hörer und Hörerinnen dieses Saatkorn-Podcasts auch spannend sein. Hast du da irgendwas?
Du bringst mich jetzt echt in Verlegenheit. Das war jetzt natürlich die Frage, auf die ich mich nicht wochenlang vorbereiten konnte. Ja. So, wenn du, komm jetzt in der Tat, jetzt bringst du mich tatsächlich da zum Grübeln und fast schon verstummen. Aber vielleicht ist eher ein Trick oder ein Kniff
als
eine ganz konkrete Idee. Ich glaube, was bei ganz vielen Arbeitgeberauftritten schlecht ist gar nicht unbedingt nur das Auditive und das Visuelle, sondern auch das geschriebene Wort. Also das Deutsch, das da einem entgegenkommt, ist häufig unglaublich schlecht. Und da mache ich seit vielen Jahren, habe ich da so ein ausgefranstes schwarzes Moleskine-Buch. Jetzt habe ich es da natürlich mit der Zeit gehend auf meinem iPad drauf. Und immer wenn ich Zeitung oder irgend sonst was oder Bücher auch, da habe ich ganz viele so Bookmarks drin und da schreibe ich mir dann schöne Worte oder schöne Ausdrücke, die schreibe ich mir ab. Ich habe da einen riesen Fundus jetzt und immer wenn ich da was texten muss und denke, das ist ja wahrscheinlich korrekt, was da steht, aber richtig lustvoll ist es nicht zum Lesen, dann blättere ich da ein bisschen in meinen Seiten und schaue, welche schönen Worte mich da anspringen und dann baue ich die ein. Also gutes Deutsch, gutes Schreiben ist viel auch Fleißarbeit, weil das kostet natürlich Zeit. Aber eigentlich ist es zu einem Teil ist es auch reine Technik und das wäre vielleicht ein Tipp, den ich da mitgeben kann deinen Hörerinnen und Hörern.
Das finde ich super. Das sagt der Mann, der zumindest in meinen Augen das Wort Frechmut erfunden hat. Wer mehr darüber herausfinden will, der soll einfach mal auf bookmanngewinnt.ch gehen. Dort wird's erklärt. Das war heute Jörg Buckmann von Buckmann gewinnt. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, Jörg, wie immer. Viel zu lange
haben wir das nicht getan. Ich habe zu danken, Gero. Es war wunderschön, wirklich. Ja. Die Zeit rast, Wahnsinn. Ja. Ich dachte, es waren 5 Minuten.
Ja, war ein bisschen länger. Ich sage bis bald. Wir lassen nicht wieder so viel Zeit verstreichen. Alles Gute, lass es dir gut gehen, Jörg. Ciao.
Ciao, Gero. Ich habe zu danken. Lass es dir auch sehr, sehr gut gehen.